Amen.
Okay, ihr merkt schon, heute sind ein paar Dinge anders. Zum einen habe ich kein Headset und zum anderen werde ich mir jetzt noch was stehlen, und zwar so ein sowas. Ich brauche was. Ich gibt zwei Dinge, die ich brauche. Etwas, womit ich mich verstecken kann, und etwas in der Hand. Genau. Schön, dass ich da sein kann. Ich weiß nicht, was ihr schon von mir gehört habt. So kurze Intro zu meiner Person. Mein Name ist Oliver. Ich bin Pastor in der Gemeinde Gottes in Dillingen. Ich kenne den Harald und seine Familie jetzt schon einige Jahre. Auch ein paar andere von euch habe ich schon des Öfteren mal gesehen. Und der Harald hat mich gefragt, ob ich nicht Muße hätte, denn mal hier zu predigen. Jetzt ist meine Predigt weg. Okay, es wird klappen. Genau, und deshalb bin ich heute Morgen hier. Gott hat mir eine Botschaft auf mein Herz gelegt. Ich bin immer ganz glücklich. Es gibt manchmal so Zeiten als Prediger, man wird ja manchmal gefragt, wo bekommst du deine ganzen Predigten her? Da ist es schwierig. Da denkst du, was soll ich predigen? Und du weißt es nicht. Aber heute wusste ich es ganz genau und möchte das mit euch teilen. Aber bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, möchte ich nochmal beten und einfach Gott bitten, dass er hier ist. Und bevor ich anfange, muss ich immer klar dazu sagen, Gottes Wort ist nicht etwas, was der Prediger predigt und was dann nur für die Leute ist, die es da unten hören, sondern es gilt in doppelter Art und Weise auch für mich. Das sagt die Bibel, die Lehrer müssen sich zweimal vor Gott verantworten. Amen? Amen. Vater, ich danke dir jetzt, Herr, für diesen Morgen, Herr, und ich lade dich ein, Herr, dass du mit deiner Gegenwart hier bist. Herr, ich bitte dich, dass du uns Veränderung schenkst, denn wir brauchen die Veränderung von deinem Thron, Herr. Wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen deine Leidenschaft. Vater, du bist alles, Herr, was zählt in diesem Universum, und wir preisen den Tag, an dem wir von deinem Namen gehört haben und dass du gekommen bist in deinem wunderbaren Sohn Jesus Christus. Herr, sei du mitten unter uns und erwecke unsere Herzen, damit wir verstehen, Herr, und damit wir erkennen, wie gut du es mit uns meinst, Jesus. Danke, dass du uns lieb hast, Herr, und dass du uns niemals loslassen möchtest, Herr. Danke, Vater, dass du uns kennst und dass du uns berufen hast, dir nachzufolgen. Im mächtigen Namen Jesu von Nazareth segne meine Geschwister heute hier in Völklingen, Herr, durch dieses Wort, das du mir auf mein Herz gelegt hast, Herr. Ich preise deinen heiligen Namen, Herr. Du bist gut, Herr, und du bist wunderbar. Im Namen Jesu von Nazareth. Amen. 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 Der Titel dieser Predigt heißt Von der Schwäche zur Hingabe. Von der Schwäche zur Hingabe. Ich weiß nicht warum, aber heute geht alles hier immer aus. Aber das macht gar nichts. Von der Schwäche zur Hingabe. Und zwar, wenn ich mal so einsteigen möchte, wir feiern ja das Jahr 2017 und viele von euch haben wahrscheinlich schon so mitbekommen, hey, das Lutherjahr, und es wurden ganz viele Dinge gebaut, ganz viele Büsten, man sieht überall ganz viele Lutherfiguren und überall wird es thematisiert. Und Luther hat etwas richtig Geniales damals klar gemacht. Die katholische Kirche hat damals den Leuten gesagt, hey, wenn ihr in den Himmel wollt, dann müsst ihr eine gewisse Auflage erfüllen. Ihr müsst das tun, ihr müsst jenes tun. Und wenn ihr das gemacht habt, dann dürft ihr in das Himmelreich gehen. Und das Perverseste an dieser Geschichte war natürlich der Ablasshandel. Als sie gesagt haben, hey, und auch das teilweise so dann veröffentlicht haben, da gibt es diesen berühmten Satz, sobald das Geld im Beutel klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ja, hat man den Leuten wirklich gesagt, hey, du musst bezahlen für deine Errettung. Und es war natürlich die größte Perversion des Evangeliums. Denn Jesus hat ganz klar gesagt, wer an mich glaubt und wer mir nachfolgt, der wird gerettet werden. Das ist gar kein Thema. Das Evangelium besteht aus Glauben in dem Augenblick, wo ein Mensch glaubt, dass Jesus Christus für die Sünden gestorben ist. In diesem Augenblick, wo er entscheidet, ihm nachzufolgen, wird er von der Verlorenheit in die Errettung gebracht durch den Heiligen Geist, der die Wiedergeburt im Menschen auslöst. Und es hat Luther nicht ganz so gesagt. Luther hat aber gesagt, okay, wichtig ist, dass wir an Gott glauben. Und das war schon eine ganz große Geschichte, was viele nicht wissen. Luther war auch leider ein bisschen dahinter gestanden, dass die Anabaptisten, so nannte man sie damals, dass sie auch verfolgt wurden. Ja. Baptisten, seid ihr, so heißt ihr heute, Anabaptisten, man nannte sie Wiedertäufer, Anna, wieder, Baptisten, Täufer, und die wurden ganz schlimm verfolgt und viele wurden auch umgebracht und es war keine schöne Geschichte. Also Luther hat nicht alles positiv gemacht, aber er hat einen Punkt herausgebracht und das war, hey, der Glaube ist das zentrale Element. Und jetzt sind wir heute 500 Jahre später in Deutschland und kämpfen eigentlich mit einem anderen Problem. Und ich nenne dieses Problem das abgekürzte Evangelium. Und das Problem ist, dass man heute oft nur noch sagt, hey, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Punkt. Aber es kommt kein Punkt nach Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Sondern nach Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, kommt ein Komma. Damit ich für ihn leben kann. Und dieses Komma wird zu oft weggelassen und es wird zu oft ein Punkt gemacht. Und der Titel der Predigt, von der Schwäche zur Hingabe, jetzt macht er noch nicht so einen großen Sinn vielleicht, aber am Ende der Predigt werdet ihr verstehen, worauf ich hinaus möchte. Jesus hat uns nicht nur berufen, dass wir von der Sünde gerettet sind, sondern er hat uns von der Sünde für seine Gerechtigkeit berufen. Und das ist ein ganz wichtiges Element, weil wenn ich das vergesse, dann glaube ich nur, dass Jesus mich gerettet hat und dann lege ich mich hin und warte, bis ich sterbe und bringe mein Leben hinter mich und am Ende bin ich dann irgendwann bei Gott und dann sage ich, oh Jesus, das war aber ganz schön nett, dass du für mich gestorben bist. Ich habe so ein schönes Leben gehabt und jetzt noch die Ewigkeit mit dir. Das war aber nicht die Botschaft von Jesus und da möchten wir uns heute ein bisschen mal heranwagen an die Thematik und wir sind auch bei der Einleitung, ja. Römer 8, 29, da heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Mit anderen Worten, wir sind dazu bestimmt, wie Jesus Christus zu sein. Ein Ebenbild von Jesus. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich habe immer so die Idee, vermittle ich immer, wenn ich sterbe, dann möchte ich so in das Ebenbild Jesus verwandelt sein, dass Gott der Vater mich anguckt und sagt, Jesus, bist du's? So verändert, natürlich, wir wissen, dass er alles weiß, aber von der Idee her, dass ich so ähnlich bin seiner Gestalt, dass ich Jesus verherrliche, dadurch, dass ich ähnlich bin. Und das ist die Aufgabe eines Christen, wenn er wirklich Jesus nachfolgen möchte. Er hat uns gerettet von der Sünde, er hat uns von all diesem Schlechten, er hat uns Vergebung geschenkt, er hat uns all diese Dinge gelehrt, aber er hat, und um das mal so ganz krass zu formulieren, er hat uns nicht eine Flatrate besorgt, dass wir all you can sin, ja, alles was du sündigen kannst, ich habe bezahlt, sondern er hat uns dazu berufen, hey, du hast gesündigt, ich habe bezahlt, dass du verändert wirst, ich habe bezahlt, dass dein Herz sich verändern kann. Und ich möchte heute mit euch ein paar Dinge besprechen in diesem Zusammenhang. Jetzt sind wir beim ersten Punkt. Wir haben den Auftrag von Jesus, heilig zu sein. Und dieser Auftrag wird uns an verschiedenen Stellen gegeben und ich möchte das einfach mal so aus verschiedenen Blickwinkeln beurteilen. Und ich sag euch, das wird herausfordernd, aber ihr werdet schon sehen, wo wir am Ende landen. Da heißt es in Matthäus 5, 48, da geht es darum, wie wir mit unseren Feinden umgehen sollen, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen, dass wir sie lieben sollen. Und dann heißt es in Matthäus 5, 48, da sagt Jesus folgenden Satz, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Aussage hörst, aber ich bin erstmal fertig, weil ich mir die Frage stelle, hat Jesus wirklich gerade gesagt, ich soll so vollkommen sein wie der Vater im Himmel? Ist es überhaupt möglich? Jesus, was erwartest du denn da von mir? Aber lass uns weitermachen. 1. Petrus 1, Vers 14, ich fange mal an, 14 bis 16, da heißt es, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. sondern wie der, welcher auch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und um jetzt noch die Krönung draufzusetzen, lass uns doch mal den Hebräer 12, 14 aufschlagen. Da heißt es nämlich, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir haben einen ganz klaren Auftrag von Gott, heilig zu sein. Und diese drei Bibelstellen, die fassen das Thema der Heiligkeit so ein bisschen zusammen. Und wisst ihr, ein Problem, was man oftmals hat, ist dieses Verständnis, was es eigentlich bedeutet, heilig zu sein. Und viel zu oft wird auf Heiligkeit geschaut, auf die äußeren Aspekte. Das heißt, man schaut, okay, was macht er? Ist das heilig oder ist das nicht heilig? Okay, sagt er schlimme Worte? Ist er treu in seiner Ehe? Macht er diese Dinge? Und wir schauen oftmals auf Äußerlichkeiten, wenn es um Heiligkeit geht. Aber Heiligkeit, wie sie von Gott gedacht ist, ist nicht eine äußere Erscheinungsform, sondern es ist etwas, was innen stattfindet. Die Pharisäer zu der damaligen Zeit wurden von Jesus heftig kritisiert. Und wenn ihr mit denen geredet hättet, dann hättet ihr den Eindruck bekommen, das sind die heiligsten Leute, denen ihr jemals begegnet seid. Die waren so heilig, die hatten extra Gewänder und die haben ihre Gewänder mit Heiligkeitssymbolen markiert, um jedem auch schön klar zu machen, hey, schau mal, wie heilig ich bin. Die haben ihre Hände gewaschen, wann immer es möglich war. Die haben alles gemacht, bloß um heilig zu sein. Die haben alles verzehntet. Die haben irgendetwas bekommen, dann haben die gesagt, 10% gehören dir. Gott, du hast mir 10 Samenkörner gegeben, 1 tue ich auf die Seite. Die waren heilig nach außen hin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Jesus geht hin und er sagt ihnen, Leute, ihr seid scheinheilig. Und das ist ein schöner Ausdruck, scheinheilig. Das heißt, ihr scheint heilig. Ihr scheint nach außen hin heilig, aber nach innen hin fehlt es. Und Heiligkeit von Gott ist etwas, das ein Zustand ist. Gott möchte, wenn er dich beruft zu Jesus, nicht, dass sich dein Verhalten ändert, in erster Linie, habt ihr das gewusst? Er möchte, dass sich dein Herz ändert und daraufhin dein Verhalten. Einfaches Beispiel, wenn ich zu dir jetzt, ich bin heute hier in der Gemeinde, ich komme rein in diesen Gottesdienst, du kannst mich angrinsen und sagen, hey, schön, dass du da bist. Und ich denke, Mann, sind die fröhlich, richtig heilig. Aber in deinem Herzen denkst du, was ist denn das für einer? Mir gefällt seine Hose nicht, mir gefällt seine Brille nicht, mir gefällt gar nichts an dem. Hey, schön, dass du da bist. Du wirkst nach außen hin, aber innen drin ist es vielleicht überhaupt nicht so. Und Leute, das ist ein riesiges Problem. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir innen anders sind wie außen, sondern er möchte, dass das Innere nach außen dringt, aber nicht, dass das Äußere quasi eine Art von Schau ist. Übrigens, das Wort Heuchelei kommt vom Griechischen, das wurde auch für Schauspieler benutzt, ja? Hey, guck mal, ein Heuchler. Die haben sich immer so Masken aufgesetzt damals, um verschiedene Figuren darzustellen. Dann haben die so eine Maske aufgesetzt und dann hat man gesagt, guck mal, ein Heuchler. Der setzt sich ein Gesicht auf, das er gar nicht in Wirklichkeit hat. Aber Jesus hat uns nicht zu Heuchlern berufen, sondern er hat uns berufen, von innen heraus heilig zu sein. Heilig bedeutet aus dem Hebräischen Kadosh und Kadosh bedeutet abgesondert. Das heißt, ich bin nicht mehr für mich selbst da oder für das, was die Welt für mir erwartet, sondern ich bin da für Gott und in Gott und alles, was ich bin, soll durch die Heiligkeit, durch die Abgesondertheit geprägt sein. Ich bin anders. Ich bin da für Gottes Zweck. Ich bin Gottes Werkzeug. Wenn im Alten Testament von geheiligt die Rede war, dann war das ganz klar, das ist nur für Gottes Zweck. Du kannst nicht irgendeinen heiligen Becher nehmen für deinen Abendschmaus. Das geht nicht. Ein heiliger Becher war für die heiligen Angelegenheiten, war für den Tempel bestimmt. Und vor diesem Hintergrund, Leute, ist Heiligkeit etwas, das von innen kommt. Und Gott möchte, dass wir von innen heraus heilig sind. Und im 12,14 hatte ich euch vorgelesen, im Hebräerbrief heißt es sogar, ohne die Heiligung, ohne den Prozess des Heiligens, wird niemand Jesus einmal sehen. Und das hört sich krass an. Und schon wieder macht sich so dieser Eindruck breit, ja, warte mal. Jesus hat doch gesagt, wir sollen glauben. Und jetzt kommt mir dieser Typ da vorne und meint, ich soll auch noch heilig sein. Jesus sagt auch noch, wir sollen der Heiligung nachjagen. Kann es denn wirklich sein, dass das stimmt? Ich habe gedacht, ich kann jetzt einfach mein Leben entspannt durchleben. Aber Jesus hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er möchte in uns etwas beginnen, diesen Glauben. Und dieser Glaube ist die Wurzel. Und aus dieser Wurzel heraus kommen die Früchte. Vor einigen Wochen habe ich in meiner Gemeinde ein interessantes Beispiel gebracht. Wisst ihr, ich weiß nicht, wer von euch einen Baum hat. Hier im Saarland haben viele Leute Bäume. Aber wenn du einen Kastanienbaum hast, dann hast du einen Kastanienbaum, weil von der Wurzel her die DNA, die Genetik dieses Baumes ist ein Kastanienbaum. Jetzt kannst du gerne sagen, okay, am Ende möchte ich aber Äpfel dran haben, aber es werden niemals Äpfel dran kommen. Und jetzt sage ich euch, was im christlichen Bereich häufig passiert. Man sieht, okay, wir bleiben bei dem Bild vom Kastanienbaum, hey, da es kommen nur Kastanien raus, ich soll aber eigentlich von Gott her Äpfel bringen, in Anführungsstrichen. Also was mache ich? Ah, ich hab's. Ich gehe einfach und kaufe mir coole Äpfel beim Aldi oder beim Lidl oder irgendwo im Pack und jetzt gehe ich hin, hol eine Schnur und kleb die ein oder häng die einfach an den Baum. Und genau das, Leute, passiert, wenn wir versuchen, das, was eigentlich aus unserer Beziehung zu Gott herauskommen sollte, wenn wir versuchen, nach außen hin darzustellen, obwohl wir es nicht sind. Ganz ehrlich, wenn du zu mir kommst und ich hänge an den Kastanienbaum Äpfel, dann wirst du sagen, du hast einen richtigen Schuss. Du wirst erstmal lachen und sagen, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aber genauso ist es bei uns Christen. Wir sollen nicht Dinge nach außen hin weitergeben, die nicht in unserem Herzen tatsächlich sind. Okay, also wir haben schon mal gehört, der Auftrag ist es, heilig zu sein. Und heilig zu sein bedeutet, für Gott zu leben. Immer näher zu kommen zu Gott hin. Aber jetzt lasst uns zum zweiten Punkt kommen. Und das ist das paulinische Problem und viele erwähnen das und viele fühlen sich auch oft so. Wir möchten uns es heute anschauen, weil heilig sein führt automatisch zu Versagen. Heilig sein, das Streben heilig zu sein, führt automatisch zu Versagen. Lass uns mal schauen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Wir gehen mal, wenn du möchtest, kannst du mit mir gehen, aber ich lese es auch vor. Römer 7, Vers 14, denn da heißt es, da spricht Paulus, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir zwar vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wow. Hammersatz von Paulus. Wer hätte gedacht, dass Paulus mal so einen Satz raushaut? Er sagt, ganz ehrlich, ich will das Gute tun, aber ich tue das Falsche. Ich will das Richtige machen, aber ich versage. Ich will heilig sein, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, heilig zu sein. Ich gebe mir Mühe und ich schaffe es nicht. Und ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen auch so schon gegangen ist in eurem Leben. Ich kenne das definitiv und ihr werdet auch noch ein bisschen mehr erfahren. Aber mal bis hierhin. Paulus erkennt ein Problem und er sagt, ich will, aber ich schaffe es nicht. Leute, ich kann es nicht. Ich krieg's nicht gebacken. Lass uns mal weiter gucken. In Vers 8, denn da heißt es, denn das Trachten des Fleisches ist der Tod. Und dann im Vers 8 heißt es, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und Paulus ist mit einer Situation konfrontiert, wo er ganz klar feststellt, ich, Paulus, bin schwach. Ich will heilig sein, aber ich kann es nicht. Ich möchte das tun, was Gott sagt, aber ich kriege es nicht hin. Und Leute, gesegnet sind die unter euch, die das begreifen. Wisst ihr, zu oft wird das Evangelium von Jesus Christus auf eine menschliche Ebene heruntergezogen. Die Wahrheit ist, du kannst das Evangelium von Jesus nicht schaffen. Ihr müsst die Predigt zu Ende hören, jetzt nicht rausgehen, sonst verpasst ihr das Wichtigste. Ihr könnt das Evangelium von Jesus überhaupt nicht umsetzen.
Wie willst du bitte deinen Feind lieben, der dir auf die Backe schlägt? Wie willst du das machen? Es ist doch schon schwer, jemanden zu leiden, der vielleicht der blöde Familien, das anstrengende Familienmitglied, wo du denkst, oh ne. Wie willst du einen lieben, der dich schlägt? Wie willst du einen lieben, der dich verfolgt, der deine Familie umgebracht hat? Unmöglich! Jesus, dein Evangelium ist unmöglich! Es ist nicht zu schaffen! Und das ist das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis. Du kannst das Evangelium nicht schaffen. Paulus, du schaffst es nicht. Du bist Paulus und trotzdem schaffst du es nicht. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, mit diesem Versagen umzugehen. Jeder guckt mich an, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Irgendwo kommt da jetzt noch was. Aber es gibt drei Möglichkeiten, und das ist der dritte Punkt, mit diesem Versagen umzugehen. Entweder es führt zu Resignation und du sagst, ich schaff das nicht. Jesus, du hast gesagt, ich soll heilig sein, ich soll vollkommen sein, ich schaff das nicht. Jesus, ich gebe einfach auf, ich bin einfach schlecht. Oh Mann, gesegnet bist du, wenn du begriffen hast, dass du schlecht bist. Du hast schon so was Wichtiges ergriffen. Du hast es schon so tief verstanden. Warum jetzt an dieser Stelle aufhören? Du hast begriffen, dass du ein Sünder bist. Und ganz ehrlich, viele Menschen haben es schon wieder vergessen, auch wenn man länger in der Gemeinde ist, dass wir von uns heraus schwach sind und dass in uns, für uns selbst genommen, nichts Gutes wohnt. Du kannst also resignieren. Die zweite Möglichkeit, wie du damit umgehen kannst, ist, dass du es ignorierst. Wie? Nö, bei mir ist nichts schlecht. Nö, bei mir ist alles gut. Ich bin der Pharisäer und ich weiß, wo es langläuft. Wie, bei mir ist eine Sünde? Was willst du mir erzählen? Wo habe ich eine Sünde? Zeig mir es, wo ist meine Sünde? Weil, ganz ehrlich, selbst der Beste kann dir, so er nicht prophetisch begabt ist, dir nicht sagen, wo gerade deine Sünden unterwegs sind, was deine Sünde ist. Und du kannst einfach sagen, nee, bei mir gibt es kein Problem. Und Leute, das ist ein riesiges Problem, dass viele Leute kein Problem mehr sehen. Das ist wirklich schlimm. Die Resignierten, die haben ein Problem, weil die sagen, ich sehe die Probleme, ich schaffe es nicht. Die Ignoranten sagen, es gibt kein Problem. Und die verkennen die Dinge nicht. Die erkennen nicht, wie ihr Fleisch wirkt. Und ich habe euch mal so ein paar Dinge mitgebracht, wo ihr einfach mal schauen könnt, wie stark euer Fleisch ist. Beim Thema Geld könnt ihr das immer wunderbar erkennen. Wie gebt ihr euer Geld aus? Der Geist Gottes, der hat definitiv kein Interesse daran, dass ich Geld in erster Linie für mich ausgebe, sondern der Geist Gottes, der will am liebsten mein ganzes Bankguthaben sofort in die Mission spenden. Aber mein Fleisch will lieber ein neues Handy, will lieber einen neuen Fernseher, will lieber ein neues Auto, will lieber ein schöneres Haus, will lieber irgendetwas haben. Meine Freizeit, der Geist Gottes sagt, Oliver, bete und faste und lies die Bibel. Aber mein Fleisch sagt, hock dich vor die Couch, mach den Fernseher ein, schieb eine coole DVD rein und lass die Geschichte. Mein Geist sagt, Oliver, kümmere dich um die Leute, denen es nicht gut geht. Kümmere dich um die Schwachen, kümmere dich um die Armen, kümmere dich um diejenigen, die wirklich am Rand sind der Gesellschaft. Mein Fleisch sagt, nö, häng mit coolen Leuten rum. Mit Leuten, die dir passen, mit Leuten, die die gleichen Interessen haben, die auf der gleichen Wellenlänge liegen. Mein Fleisch sagt mir, hey, am besten all you can eat einmal die Woche. Mein Geist sagt mir, Oliver, faste doch mindestens einmal die Woche. Es gibt eine riesige Diskrepanz zwischen meinem Fleisch und meinem Geist. Biblische Sexualethik. Mein Geist sagt, Oliver, halte dich an die biblische Sexualethik. Mein Fleisch sagt, wirklich? Es gibt einen Kampf, eine Diskrepanz, es gibt eine Schwierigkeit. Und das muss ich erkennen. Wenn ich das nicht erkenne, dann habe ich ein Problem. Und zu diesem Zweck ist es wirklich mal gut, sein Leben zu überprüfen. Und das ist eines der hässlichsten Sachen, die man machen kann. Aber wirklich das ganze Leben unter den Prüfstand stellen. Was ich mache, jeden Schritt, wie verhält sich das mit Gottes Willen? Die Ignoranten sagen, es gibt gar keinen Unterschied. Der Herr will, dass ich den fetten neuen Benz habe. Ganz klar. Der Herr wollte mich jetzt segnen, weil ich all die Jahre gearbeitet habe. Der wollte das Geld nicht in die Mission geben. Der wollte das an mir, bei mir lassen. Ich habe so hart geschuftet. Dass die nichts zu essen haben, da bin ich ja jetzt mal nicht schuld. Ich will lieber schön Auto fahren. Und ich versuche, die Diskrepanz mit der Ignoranz zu überwinden. Den Satz muss ich mir merken, ja? Aber das ist wirklich so. Die Diskrepanz, die es eigentlich gibt zwischen Fleisch und Geist, versuche ich mit dieser Ignoranz, ist doch gar nichts, zu überwinden. Und das ist richtig gefährlich. Und viele Leute leben in der Ignoranz und sie wollen, alles was sie tun, ist automatisch geistlich und sie erkennen nicht die fleischlichen Teile ihres Lebens und die geistlichen Teile. Aber es ist so schön, wenn du das erkennen kannst. Welcher Teil in meinem Leben ist fleischlich, welcher ist geistlich? Denn nur wenn du das begriffen hast, kannst du dran arbeiten. Ganz ehrlich. Wie soll ich rausfinden, dass ich geizig bin, wenn der Geist mir nicht sagt, guck mal, wie du dein Geld ausgibst. Und erst wenn ich darauf achte, Oliver, du gibst so viel Geld dafür aus, und du hast keine Lust, das Geld zu investieren, obwohl du weißt, 10 Flugstunden von hier haben Leute, Missionare, Not und die könnten es gut gebrauchen. Erst wenn ich wirklich das realisiere, dann kann ich in so eine Schwierigkeit hineinkommen. Aber wenn ich das einfach mache, als ob da nichts wäre, habe ich ein Riesenproblem. Und die dritte Art, wie ich damit umgehen kann, Leute, ist die letzte Art und das ist die richtige Art und das ist Zerbrochenheit. Ich erkenne die Dinge in meinem Leben, die nicht gut laufen und anstatt zu sagen, ich gebe auf oder ist doch gar nichts, sag ich, Herr, ich sehe, dass da ist etwas und ich hasse es. Paulus drückt es so aus in Vers 24, von 22 bis 24. Ich zeige euch mal die innere Zerbrochenheit des Paulus an dieser Stelle. Er sagt, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, die gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von meinem Todesleib? Paulus war an dieser Stelle, zeigt da einen Ausdruck von Zerbrochenheit. Ich elender Mensch, ich schaffe es einfach nicht. Ich kann es nicht. Wer wird mich erlösen? Ich brauche Hilfe. Ich bin in einer Position der Abhängigkeit. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mal, oder ich lese es euch ohnehin vor, in Jesaja 66, 1, da heißt es, und 2, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Gott liebt es, wenn wir zu dieser Erkenntnis kommen und sagen, Gott, du sagst, ich soll zum Beispiel, das ist das Berühmteste, wir Christen machen leider immer nur, als ob das das Einzige wäre, was man falsch machen kann, weil das ein bisschen sichtbarer ist. Deswegen bleiben wir dabei, damit es auch jeder versteht. Du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Oder du sollst nicht Ehe brechen. Das weiß man auch noch. Das sollst du nicht machen. Und jetzt ist es vorgekommen oder keine Ahnung, oder du hast diese Gedanken oder irgendetwas und du bist am Ende und sagst, hey Gott, und du bist zerbrochen und demütig. Es gibt ja wieder, du könntest resignieren, sagen, na gut, Gott, dann mache ich es einfach. Es ist ja jetzt in meinem Kopf, also mache ich es einfach. Oder du sagst, ist doch gar kein Problem. Naja, der Herr ist ja eh gnädig und da kann man auch mal fallen. Ist ja okay, der hat ja bezahlt am Kreuz. Oder du bist zerbrochen und sagst, Herr, ich will das nicht haben. Ich hasse das. Ich bin elend in dieser Sache. Es tut mir leid, Herr, ich brauche dich. Hilf mir, wie der Zöllner, als er da gestanden hat, an die Brust geschlagen hat, auf den Boden geguckt, gegen den Himmel und gesagt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig, hilf mir. Bitte, Jesus. Bitte, Vater. Und Matthäus 26, 75, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, 26, 75 muss es sein. Da heißt es, da wird Petrus, er hat auch gerade dieses Erlebnis gehabt und er hat gerade dreimal den Herrn verleugnet und beim dritten Mal, das wissen die meisten gar nicht, da hat er sich verflucht. Er hat gesagt, verflucht sei ich, wenn ich den Jesus kenne. Oh Mann, da würden wir den doch komisch angucken, oder? Petrus, wie konntest du so eklig handeln? Das war gar nicht gut. Aber was hat Petrus? Was ist die Reaktion von Petrus? Da heißt es, Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Wisst ihr, es gibt drei Möglichkeiten, wie du auf dein Versagen reagierst. Du kannst resignieren, sagen, ich gebe auf, du kannst ignorant sein, da ist doch gar nichts, oder du kannst zerbrochen sein, wie Petrus an dieser Stelle. Und ganz ehrlich, eines der größten Schwächen in unserem christlichen Kontext ist das Zerbrochenheit, das ist oftmals nicht mehr da, obwohl das sowas Kostbares ist. Wenn du mal so ein richtiges, schönes Häufchen Elend vor Gott bist und sagst, Herr, du hast gesagt, ich soll heilig sein und ich komme nicht an diesen Maßstab heran, den du mir gesagt hast. Herr, ich brauche dich. Und wisst ihr, es ist genau die Krise, die uns hilft. Das verstehen wir auch nicht. Aber wir wachsen durch die Krisen. Wisst ihr, warum kleine Kinder immer so oft schreien? Weil die eine Krise nach der anderen erleben. Die wollen etwas kriegen, es nicht. Krise, weinen, dann lernen die irgendwann und wachsen mit den Aufgaben. Krise ist etwas total Wichtiges für das Wachstum. Und auch im christlichen Bereich. Aber ich muss diese Krise annehmen. Ich darf sie nicht abstreiten, nur weil ich jetzt vielleicht das intellektuelle Vermögen habe, mir die Dinge schön zu machen. Die Krise annehmen und sagen, Herr, es gibt eine Krise und ich habe ein Problem und ich will wirklich loskommen von dem, was da falsch ist. Und dann kommt man nämlich dazu, dass man von der Zerbrochenheit in die Abhängigkeit hineinkommt. In Matthäus 5, Vers 3 heißt es, das ist ein interessanter Satz. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Bisschen kompliziert geschrieben in der Schlachterübersetzung. Im Original kann man die Armen besser übersetzen mit die Bettler. Glückselig sind die geistlichen Bettler, die geistlichen Bittsteller. Die Leute, die sagen, ich schaffe es nicht. Glückselig, denn Gott wird mit ihnen sein. Du gehst zu Gott und sagst, Gott, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich, Oliver Müller, bin ein Häufchen Elend und ich werde es niemals schaffen, dein Wort umzusetzen. Niemals kann ich es schaffen. Herr, es ist unmöglich. Und da heißt es in Philipper 2, 12 und 13, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit. Da kommt ein hässlicher Satz von Paulus, denn er sagt, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Mit anderen Worten, Paulus sagt, Leute, ihr könnt die Gnade, die Jesus uns gegeben hat, nicht einfach so leichtfertig sagen, ja, ich kann jetzt sündigen und der Herr liebt mich ja eh. Sondern du musst dieses Krisenerlebnis haben. Du musst es feststellen. Der Geist Gottes möchte dir das auch zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Erweckung beschäftigt habt. Ich liebe das Thema Erweckung. Ich liebe es. Erweckung ist, wenn Menschen einfach so von Gott berührt werden, teilweise ohne, dass die nur gehört haben, dass jemand predigt. Es gibt viele Erweckungen. Wer mehr wissen will, kommt zu mir. Ich gebe euch viele Erweckungen. Könnt ihr mal googeln oder irgendwas. Da gab es eine Erweckung auf den Hebriden. Da waren die Leute gar nicht im Gottesdienst. Die waren einfach zu Hause. Und auf einmal ist die Gegenwart Gottes über die Häuser geschwappt. Und es waren keine irgendwelche hypercharismatischen Leute. Das waren Landeskirchenschotten. Aber die haben gebetet, dass der Herr ihnen Erweckung schenkt. Und auf einmal liegen alle in ihren Häusern und weinen und bitten Gott um Vergebung. Da ist keiner hingegangen und hat gesagt, ich predige jetzt mal eine Runde. Das war Gott selbst, der gekommen ist. Und wisst ihr, was ein Kennzeichen ist von Erweckung? Die Leute fangen an, über ihre Sünde zu weinen, zu schreien und sagen, Herr, es tut mir leid. Die Wahrheit ist, wenn der Herr heute in dieser Art und Weise hier wäre und uns das zeigen würde, wir würden hier wahrscheinlich alle auf dem Boden liegen und weinen, weil wir uns sehen würden im Lichte Gottes. Wir würden seine Heiligkeit sehen. Ist es niemals, dass Gott uns nicht liebt? Das ist es nicht. Sondern Gott liebt uns. Und diese Liebe ist so herrlich. Und diese Erkenntnis in seiner Gegenwart ist so krass. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im dunklen Licht sieht man manchmal ein bisschen besser aus. Und dann macht man es ein bisschen heller und sieht auf einmal, oh, da ist ja ein Fleck, da ist ein Fleck, da ist ein Fleck. Und je heller das ist, und desto mehr Flecken siehst du. Und am Ende denkst du, ich bin eine Katastrophe, ich gehe nicht mehr raus. Deswegen hasse ich im Badezimmer diese hellen Lichter. Da sieht man einfach so hässlich aus. Aber es ist doch die Wahrheit, oder? Es ist volle Licht, man sieht dich voll und dann kommt fast keiner mehr gut weg. Und genauso ist es, du stehst in der Gegenwart Gottes, das volle Licht und du denkst nur, oh meine Güte. Und auf einmal wird dir bewusst, warum du Jesus brauchst. Auf einmal merkst du richtig, das ist nicht nur, damit ich später mal in den Himmel komme. Das ist, ich brauche den ja wirklich. Ich brauche hier wirklich Vergebung. Ich brauche hier wirklich die Reinigung. Ich bin ja dreckig von vorne bis hinten. Ich brauche diese Gnade. Das Krasseste, was ich in diesem Zusammenhang erlebt habe, war ein 15-, 16-jähriger Junge. Wir hatten so ein Camp bei den Royal Rangers, das waren christliche Pfadfinder. Und es war das beste Camp, das ich je erlebt habe. Ich weiß noch, am Abend bin ich um dieses Camp gelaufen, wie das Volk Israel um Jericho, und habe gesagt, Herr, ich fordere sie mir ein. Jeden Einzelnen, der in meinem Team ist, der soll sich heute bekehren, der soll heute richtig, ich bin rumgelaufen. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber ich habe es einfach mal gemacht. Oder? Schaden kann es ja nichts. Also bin ich gebetet, habe gebeten. Sowas habe ich noch nie erlebt. Der eine, der hat immer ein Gameboy gespielt. Der hat sein Gameboy mitgenommen auf dem Royal Ranger Camp, obwohl er es gar nicht durfte. Naja, was hat er gemacht? Er hat es abends ins Feuer geschmissen. Sein Gameboy. Ich habe schon gedacht, oh, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Ärger mit den Eltern. Ich habe auch nicht gepredigt an dem Abend. Das war eine Predigt da vorne. Prediger hat gepredigt, war auch sehr gut. Ein anderer hat Alkohol mitgebracht, das war dann der David, und der hat sein Alkohol ins Feuer geschmissen auch. Und dann kam er zu mir und sagt, Oliver, ich bin nicht würdig, ich verdiene die Hölle. Und er weint wie ein Schlosshund. Und sofort in meinem Kopf spulen sich alles, was ich jemals über Erweckung gelesen habe. Der hat begriffen, um was es geht. Er verdient die Hölle und er braucht die Vergebung von Jesus. Und er hat es so begriffen. Leute, der ist heute noch dabei und der ist super. Und die kamen aus relativ nicht-christlichen Kontexten, ja. Aber die haben sich wirklich verändert. Abhängigkeit, Leute, dieses Bedürfnis, dieses Bewusstsein, Herr, ich brauche dich, ohne dich schaffe ich das gar nicht. Ich schaffe das nicht. Und letztendlich kommen wir dann von der Abhängigkeit, und das ist der letzte Punkt, zum Gehorsam. Wisst ihr, wenn du 10-mal hinfällst, dann machst du dir irgendwann Gedanken, warum bin ich überhaupt hingefallen? Da muss doch irgendein Problem geben mit mir. Ich meine, der fällt nicht und ich falle. Ich bin 10-mal hingefallen. Wo ist das Problem? Laufe ich falsch? Stolpere ich über irgendwelche Dinge? Was ist das Problem in meinem Leben? Und wisst ihr, wenn du erkennst, dass du abhängig von Gott bist, dann schnappst du dir auf einmal dieses Wort Gottes und liest da drin und forschst nach und sagst, Gott, was ist eigentlich mit mir los? Warum passiert das? Ich will mit dir gehen, ich will, aber ich falle immer auf die Nase. Ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen. Galater 2,20 spricht Paulus davon, und dann redet er und sagt, hey, Leute, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Und er sagt, ich bin mit Jesus gekreuzigt, ich habe keine Lust mehr, ich möchte es nicht mehr, ich bin mit Jesus gekreuzigt. In 5,24 des Galaterbriefes sagt er, ich habe mein Fleisch, meine menschliche Selbstsucht, meine menschliche egoistische Natur, die habe ich auch gekreuzigt. Das ist der Kreuzigungsbrief, habt ihr es gewusst? Galater ist der Kreuzigungsbrief, der wird gekreuzigt von vorne bis hinten. Paulus wird gekreuzigt, er kreuzigt sein Fleisch. Und dann in 6,14 heißt es, die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Und jetzt denkt man immer, naja gut, das ist ja eine richtige Aussage. Aber ich möchte uns auf das Wort Kreuzigen lenken. Was heißt Kreuzigen? Kreuzigen ist der schmerzhafteste, schwierigste, ekligste Tod, den man sich vorstellen kann. Und die menschliche Selbstsucht ist so stark, dass er gesagt hat, ich muss sie kreuzigen. Ich muss sie einem schwierigen, schmerzhaften Tod unterziehen. Die ist so stark, die Natur. Ich muss sie töten. Die Welt ist so stark mit all ihren Angeboten. Natürlich macht es mehr Spaß, auf den Malediven 5 Wochen Urlaub zu machen, als 3 Wochen Missionsansatz, wo die Leute verhungern. Ist einfach so. Und dann wird es mal Zeit, sich die Welt zu kreuzigen. Natürlich macht es Spaß, mit einem nagelneuen, riesigen Benz rumzufahren, anstatt mit einem kleinen, mit so einem Kleinwagen. Aber die Welt zu kreuzigen. Paulus hat angefangen zu kreuzigen und er hat sich selbst als Gekreuzigten gesehen. In Römer 8, Vers 13 sagt er Folgendes. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Mit anderen Worten, Paulus hat die Kreuzigung vollbracht durch den Geist. Er hat gesagt, mein Fleisch wird gekreuzigt mit dem Geist. Der Geist Gottes tötet all diese Dinge. Und so heißt es in Römer 8, Vers 1, er stellt ja die Frage, die ich euch vorhin vorgelesen habe, wo er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann sagt er weiter, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz und mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und dann macht er weiter. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und das ist genau der Punkt. Ich habe euch am Anfang gesagt, du kannst es nicht schaffen. Keiner von euch kann es schaffen. Ich kann es nicht schaffen. Niemand kann es schaffen. Paulus kann es nicht schaffen. Nur einer kann es schaffen, der Geist Gottes, der in unserem Herzen wohnen möchte. Und wenn ich ihm Raum gebe in meinem Leben, kann ich alles schaffen. Es heißt an einer Stelle, wir überwinden weit. Im Griechischen heißt es Hypernikao. Nikao kennt ihr, Nike. Nike heißt siegen. Da heißt es, ihr seid mehr als Sieger. Ihr seid nicht irgendetwas, ihr seid mehr als Sieger durch den Geist Gottes. Und Leute, das macht uns bewusst, wir brauchen den Geist Gottes in unserem Leben, der uns die Kraft gibt und uns stärkt. Und deshalb fordert uns die Bibel in Matthäus 7,7 auf, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und ganz ehrlich, genau das ist dieser Prozess. Wir haben diesen Auftrag von Gott heilig zu sein, in dieses Bild Christus verherrlicht zu werden. Wir schaffen es nicht, wir versagen aus unserem Fleisch heraus, wir schaffen es nicht, keiner kann es schaffen. Ich kann nicht mal, ich habe es euch gesagt, meinen unangenehmen Verwandten lieben aus eigener Kraft. Und dieses Versagen führt in mir kann zu Resignation führen. Ich sage, oh Herr, ich schaff's ja eh nicht, also lasse ich's. Oder Ignoranz, ist alles top in meinem Leben, ist gar nichts. Oder es führt zu dem Richtigen, zur Zerbrochenheit, wo ich sage, Herr, ich bin zerbrochen, ich hasse diese Situation. Diese Zerbrochenheit führt mich in die Abhängigkeit, wo ich sage, Gott, ich brauche dich, damit ich es schaffen kann. Und durch diese Abhängigkeit von Gott komme ich zu dieser Hingabe, wo ich Gott suche, wo ich mein Fleisch kreuzige, wo ich die Welt kreuzige mit dem Geist Gottes, indem ich Gott bitte um seinen Beistand. Es ist am Ende des Tages der Geist Gottes, der in mir wirkt. Und wisst ihr, wenn ich etwas Falsches mache, dann weiß ich, das war nicht der Geist Gottes jetzt. Ich habe auf meinem Fleisch gehandelt. Mein Fleisch tut doch, was ich nicht will. Und deswegen muss ich unter dieser Kraft des Geistes wandeln. Deswegen sagt Jesus, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, das Evangelium zu befolgen, ohne die Kraft des Geistes. Ihr kennt alle das Beispiel, dieses Bild von diesen 10 Jungfrauen, wo es heißt, 5 sind mit den Lampen gegangen, und aber kein Öl, und die anderen, die nahmen Öl und die Lampen. Und was war das Problem? Die einen haben gedacht, naja, die Lampe reicht doch schon. Reicht doch. Ich schaffe es auch ohne, aber es ist unmöglich, so zu leben. Es ist unmöglich, dass die DNA deiner Wurzel verändert wird, wenn du es versuchst aus eigener Kraft. Du bleibst ein Kastanienbaum und du wirst keine Äpfel bringen, in Anführungsstrichen. Nur wenn Gott dich von innen heraus verändert, dann verändert er dein Wesen, und durch diese Wesensveränderung kommen auch die Früchte. Und die Wahrheit ist, warum heißt es an so vielen Stellen, warum heißt es in der Offenbarung, Leute, passt auf, seid nicht lauwarm, ich will euch nicht ausspeien. Wisst ihr, das haben wir auch vergessen. Christsein, wisst ihr, wie die ersten Christen hießen? Die hießen gar nicht Christen. Wer weiß, wie der Glaube hieß am Anfang? Wer weiß das? Der Harald weiß es, der ist Bibel. Der Weg. Genau, der Glaube hieß der Weg. Und wisst ihr, was so schön ist an dem Weg? Man muss ihn zu Ende gehen, oder? Bei uns denken wir, Christen, zack, fertig. Aber der Weg hört sich doch auch mal anders an. Und du kannst den Weg verlassen und du kannst ihn begehen. Und da heißt es, der Weg, wir sind Anhänger des Weges. Wenn jemand gekommen ist, damals hat gesagt, wenn du mit dem gesprochen hättest, du könntest die Sprache, du gehst zurück, er hat gesagt, ich bin Anhänger des Weges. Und du hättest gesagt, was ist denn das für eine Sekte? Aber so hießen die damals, Anhänger des Weges. Ein Weg muss mal zu Ende gehen. Und dieser Prozesscharakter des Christseins ist so wichtig. Ich kann meine Errettung nicht verdienen. Ich kann sie nicht verdienen. Niemals. Aber ich kann den Geist Gottes mich verändern lassen, um das zu tun, was Christus mir gegeben hat. Und Jesus hat uns alles gegeben. Und ich wünsche mir heute, dass ich das so ein bisschen weitergeben konnte an dich, dass du von dieser Schwäche zur Hingabe gelangst, über diese Station, die wir auch heute besprochen haben. Und dass du an diesem wichtigen Punkt des Versagens nicht resignierst, sondern sagst, super, jetzt gibt es eine Krisensituation und durch diese Krise kann ich wachsen. Und ja, heul doch mal ein paar Stunden in deinem Zimmer, wenn du es nicht schaffst, von der Sünde loszukommen. Das hat noch keinem geschadet. Das hat noch niemandem geschadet, ganz im Gegenteil. Oh, wie schön es ist, wie ein Häufchen Elend da zu liegen und zu sagen, Herr, es tut mir leid, und dann stehst du auf und du bist frei von deinem Herzen, weil du ganz genau weißt, ich will es nie wieder tun. Ich habe es mir fest vorgenommen. Ich möchte dem Herrn Ehre geben. Ich mache nicht so weiter. Auch wenn du nochmal fallen solltest. Du machst immer wieder, du gehst immer wieder hin, du gibst nicht auf, du gehst den Weg. Du gehst den Weg. Und das wünscht sich Jesus, dass wir den Weg gehen. Ich wünschte euch, sagen zu können, dass ich niemals stolpere oder niemals falle. Manchmal merke ich, dass mein Fleisch in mir zu stark wird. Manchmal sage ich meiner Frau, Nora, ich merke, wie mein Fleisch stark wird. Ich muss meinen Fokus wieder richtig setzen. Weil wisst ihr, das ist einfach so wie mit dem Zimmer aufräumen. Wenn man es nicht putzt, dann wird es irgendwann dreckig. Da kann man machen, was man will. Da kann man sich wünschen, es wird nicht dreckig. Am Ende des Tages wird es trotzdem dreckig. Wir sind in einer Welt, die uns mitnimmt sozusagen und die weiß, was jeder von uns möchte. Den einen interessiert Fußball, den anderen interessiert das. Jeder kann von der Welt in seiner Art und Weise ein Stück weit eingefangen werden. Aber Jesus hat uns berufen, dass wir nicht nur die Gnade in Anspruch nehmen, dass wir sagen, ich bin gerettet, sondern dass wir sie ausleben und dass sie sich auswirkt in Gerechtigkeit. Und glückselig bist du heute, wenn du begriffen hast, dass dein Versagen ein gutes Zeichen ist, vor allem, wenn es dir bewusst ist. Ich bin so dankbar über Leute, die erkennen, dass sie versagen. Das ist mit das Kostbarste. John Wesley, lest den mal nach, so ein interessanter Typ, der Begründer der Methodisten. Die waren anders drauf damals als heute. Da heißt es, er sagt einmal, gib mir 100 Menschen, die nichts mehr hassen als die Sünde und nichts mehr lieben als Gott, und ich werde die Welt verändern. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Welt verändert. Ihr denkt jetzt, wo hat er die Welt verändert? Ich habe noch nicht mal seinen Namen gehört. Die Tatsache, dass der Sklavenhandel unterbunden wurde, dass das Evangelium sich ausgebreitet hat, dass jeder das gehört hat in Amerika damals, dass die ganzen Amerikaner damals, die dort waren, durchdrungen waren, ist nicht zuletzt aufgrund eines Mannes, der gesagt hat, Gott, ich bin bereit, vor 30.000 Leuten zu predigen ohne Mikrofon. Ich bin ja froh, wenn ich vor 50 mit Mikrofon predigen kann. Und er hat vor 30.000 ohne Mikrofon gepredigt. Sei froh, wenn du dein Versagen erkennst und wandle es um. Durch die Kraft der Krise, die entstehen kann. Geh den Weg und lass dich nicht beirren. Es ist ein Prozess. Wir sind nicht Christen und sterben sofort, sondern wir haben noch einen Weg vor uns. Und das wünsche ich mir für uns. Amen. Ich möchte beten jetzt noch, ich weiß nicht, wie ihr dann weitermacht, aber ich möchte jetzt noch eine Runde für euch beten. Ich bitte, dass Gott eure Herzen berührt hat in diesem Punkt. Ich habe heute Morgen selbst geheult wie ein Schlosshund nochmal, weil Gott mir so viele Dinge nochmal klar gemacht hat. Und es ist schön, wenn wir Gott an unsere Herzen ranlassen. Wenn wir einfach sagen, Gott, du kannst es doch machen. Wir sind nicht schwach, wenn wir vor Gott weinen. Ganz im Gegenteil. Er hat ja nicht gesagt, dass er den ansieht, der demütig zu ihm kommt, der zerbrochenen Herzen zu ihm kommt. Den hat es so genervt, dass die coolen Pharisäer damals gemeint haben, an ihnen ist nichts falsch. Das war so stressig. Das war so nervig. Weil Jesus genau gewusst hat, wie es in ihrem Herzen aussieht. Und es war nur nach außen hin, aber nicht von innen her. Vater, ich danke dir heute für diesen Morgen und ich bitte dich, dass du redest zu jedem Einzelnen, Herr. Du hast uns berufen, dir nachzufolgen. Und Herr, deine Worte sind nicht nur da, um uns zu erretten, einfach, dass wir gerecht sind und das war, sondern um uns hinein zu formen in deine Ebenbildlichkeit, Herr. Dass wir dich widerspiegeln in allem, was wir sind, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen heute auf die Punkte in seinem Leben hinweist, Herr, wo Egoismus und Selbstsucht vorherrschen und wo einfach auch dieser Prozess in Gang gesetzt werden muss, Herr, dass nicht Ignoranz stattfindet oder Resignation, sondern wo wirkliche, ehrliche Zerbrochenheit stattfindet, Herr. Herr, dass du Überführung schenkst. Herr, wir brauchen dich und ohne dich können wir nichts tun, Jesus. Herr, wir brauchen deine Gegenwart und wir brauchen deine Liebe und ich bitte dich, Herr, erwecke jeden Einzelnen von uns, Herr. Lass uns immer weiter voller Hingabe auch Buße tun und selbst wenn es 100-mal war, Herr, lass uns diesen Weg konstant gehen. Lass uns niemals mit Falschem zufrieden sein. Lass uns niemals ignorant sein und einfach Geist und Fleisch vermischen und am Ende des Tages meinen, dass wir glauben, aber uns nur selbst belügen, Jesus. Hilf, dass unsere Herzen dir alles geben, Herr. Dass wir bereit sind, unsere Leidenschaft, unsere Zeit, unser Geld und unsere Kraft für dich zu investieren, Vater. Herr, dass wir uns auf den Prüfstand deiner Gegenwart stellen, Herr. Und dass du zu uns reden kannst. Du hast so viel von uns, Herr, für uns gemacht. Und Herr, du wünschst dir von uns, dass wir in deine Gegenwart kommen, dass wir verändert werden. Herr, du liebst uns und dein Plan für diese Gemeinde ist auch groß, Herr. Und du möchtest Menschen verändern. Und du brauchst Menschen, die durch Krisen gehen, die wachsen, die bereit sind, Herr, Buße zu tun, die bereit sind, Hunger zu haben, die bereit sind, zu bitten und die bereit sind, Herr, abzuholen, was du für sie hast, Herr. Du sagst, Fleisch und Welt, Herr, bedeuten Feindschaft mit dir, Herr. Und wie können wir Freunde Gottes sein, wenn wir gleichzeitig Feinde von dir sind, Herr, weil wir nicht für deine Ehre leben, Herr. Du bist gekommen und hast alles am Kreuz aufgegeben, Herr. Du bist gestorben, Herr. Und wenn du bereit warst, für eine Sache zu sterben, Herr, dann lohnt es sich wahrlich, dafür zu leben. Ich danke dir, Herr Jesus, und ich bitte dich, dass dein Segen diese Gemeinde überschüttet und dass deine Kraft fließt. Im mächtigen Namen Jesu von Nazareth. Amen.